Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die Fußballtrainer, Fußballtrainerinnen, Jugendleiter, Jugendleiterinnen interessieren könnte, interessieren sollte. Wir, das sind der Sakko auf der einen Seite, der schon schnauft und schnaubt. Hallo Sakko, schön, dass du da bist.
Na, hallo Joscha.
Und ich, der Joscha auf der anderen Seite, wir sind die beiden Gründer von Advance Football. Neben diesem Podcast, den du gerade hörst, haben wir unter anderem noch eine Videoplattform, wo du ganz viele Übungen für dein Fußballtraining findest, aber auch Fortbildung, Livestreams, Lernvideos und vieles mehr. Sakko, starten wir gleich rein.
Bitte.
Und zwar habe ich, anders als gerade eben noch besprochen, noch ein anderes Thema, das ich gerne mitbringen würde. Und zwar habe ich mit dem lieben Jan telefoniert heute Morgen und habe gesagt, oh, jetzt hast du mir mich was gefragt, beziehungsweise mich auf was hingewiesen. Das bespreche ich gleich mal kurz. Vielleicht gibt es auch eine ganze Folge dazu mit Sakko. Und zwar haben wir ja im Rahmen unserer Videoplattform Plus, also der Bezahlvariante für die Videoplattform, die sogenannte Trainingsplanung. Das bedeutet ja, dass du als Trainer zwei Trainingseinheiten die Woche von uns Montag morgens in dein Postfach bekommst. Bedeutet, du bist ein E-Jugendtrainer, du hast keine Zeit oder brauchst neue Inspiration für dein Training, dann bekommst du von uns eine E-Mail, wo du und oder ich diese Trainingseinheit geplant haben, eingeordnet haben und dir dabei helfen, das irgendwie umzusetzen auf Platz. So, das ist mal der Status Quo bei der Videoplattform Plus. Und der Jan ist eben auch ein Videoplattform Plus-Enthusiast. Er sagt nämlich, er trainiert nur mit den Trainingseinheiten, was natürlich super ist. Muss man nicht, kann man aber natürlich machen. Jetzt ist ihm aber eine Sache aufgefallen. Und zwar spielen wir überproportional viel Chaospassen. Er meinte, seine Jungs, die kotzen schon.
Macht er?
Eine E-Jugend, meine ich. Nee, okay. Eine U13 hat er gesagt.
Eine D-Jugend.
Da habe ich darauf hingewiesen, ja, wahrscheinlich Sakkos Training, der haut immer wie Chaos passend. Auf jeden Fall hat er mir erzählt, dass die Jungs immer jetzt schon abgekotzt haben, dass sie Chaos passen, wieder dran ist im Training. Man muss dazu sagen, er spielt Chaos passend, fand ich ganz cool, auch vor dem Spiel. Also das ist quasi die Passform vor dem Spiel, bei denen ist Chaos passend. Da finden sie es super, aber im Training hatten sie jetzt irgendwie das Gefühl, das kommt auch sehr, sehr oft vor. Und diese Aussage, die deckt sich in der ähnlichen Art und Weise mit zwei, drei anderen Gesprächen, die ich jetzt schon geführt habe, dass immer mal wieder die Frage kommt, hey, jetzt spiele ich zweimal in einer Woche die gleiche Übung. Weil wir halt so Übungen haben, wo wir einfach glauben, hey, die machen unfassbar viel Bock und da steckt viel drin. Kannst du in zwei, drei Sätzen kurz erklären, sagen, warum wir dies tun? Sakko, warum wiederholen sich manche Übungen bei uns innerhalb einer Trainingswoche oder kommen vielleicht bei dir vor und bei mir dann direkt bei einem Thema ebenfalls?
Yes. Kann ich. Ich habe aber auch nochmal nachgeguckt. Wir haben es tatsächlich in der D-Jugend relativ, also vergleichsweise häufig gehabt. Und zwar in 10 Trainingseinheiten der letzten 7 Monate ist Chaos passend drin. Also ich habe die wir jetzt quasi für den März schon geplant haben. Angefangen haben wir im August oder was. Und da kam das jetzt in den 7 Monaten in 10 Einheiten vor. Also etwas mehr als einmal im Monat spielen wir offensichtlich auspassend in der D-Jugend. Kann ich erklären. Es hat oft sehr große Vorteile, eine Übung nochmal zu spielen. Und zwar, dass ich sie nicht nochmal erklären muss, dass die Kinder sie schon kennen und dadurch auch, was die Qualität der Übung, also auf welchem Niveau das gespielt wird, oftmals auf einem ganz anderen Stand anfangen. Wenn ich eine Übung zum allerersten Mal spiele und da vielleicht so Umschaltmomente dabei sind und die Kinder kommen dann rein und dann spiele ich das 15 Minuten und dann habe ich so nach wahrscheinlich so 10, 12 Minuten das Gefühl, okay, jetzt ist der Dreh raus. Und dann spiele ich sie aber nur noch 5, 6, vielleicht auch nochmal 10. Und der große Vorteil wäre, wenn ich das nächste Mal spiele, dann entfallen diese Minuten, die sie sich dran gewöhnen müssen. Meine Minuten der Erklärung fallen weg. Und im besten Fall sind sogar die Coachings, die ich mit den Spielern dann jeweils besprochen habe, auch schon stärker mit drin. Also die machen dann schon die Sachen, die letztes Mal angesprochen worden sind, machen sie jetzt schon besser. Und dadurch ergeben sich ganz neue Situationen. Und das ist der Grund, warum wir es dann häufiger spielen. Jetzt beim Chaos passend speziell, glaube ich, bietet sich's an, dann auch Varianten reinzubringen. Also auch das ist ja irgendwann langweilig, von der einen Seite zur anderen einfach nur durchzuspielen. Und da haben wir auch diese Steilklatsch-Varianten, Steilklatsch außerhalb vom Feld, Steilklatsch von außen freilaufen, durch die Mitte passen, Chipbälle, Flugbälle. Da kann man so viel geiles Zeug draus machen. Und das wäre meine Empfehlung, um da Variationen reinzubringen. Aber ich würde definitiv unbedingt immer die Vorteile von wiederkehrenden Übungen nutzen.
Ja, gehe ich absolut mit, war auch meine Ausführung. Das Witzige in diesem Gespräch war mit Jan, du wirst es ja hören, dass er dann nämlich gesagt hat, er hat in letzter Zeit sehr, sehr viel Umschalt 1 gegen 1 auch gespielt, weil es auch eine Form ist in der D-Jugend, die wir sehr oft spielen. Dann habe ich ihm gesagt, Jan, wahrscheinlich haben sich deine Jungs noch nicht beschwert, dass sie öfter mal Umschalt 1 gegen 1 spielen, weil logischerweise in der Natur der Übung da halt ein Torschuss dabei ist, ein 1 gegen 1. Chaospassen ist ja quasi für uns so ein bisschen der Kompromiss für Techniktraining, Passspiel, Ballern und Mitnahmethematiken, um das ein bisschen spielnäher zu haben und ein bisschen abwechslungsreicher, aber ist halt trotzdem kein Torschuss mit dabei. Bei sowas wie Umschalt 1 gegen...
Also, dass ich, weil ich gerade unseren Trainingsplan offen habe, in der D-Jugend haben wir Umschalt 1 gegen 1 dieses Jahr einmal gespielt.
Nee, stimmt nicht. Am 6.12. und am 16.02. und ja. Am 2.02.
Ah ja, oh. Stimmt, du hast recht. Also in der Woche vom 2.02.
Ja, auf jeden Fall, weil okay, die Story, zweimal. Jan er hat es ja positiv genannt, weil sein Stürmer, der sonst so ein Futtler ist, der hatte jetzt im letzten Spiel nämlich genau so einen Abschluss, den es beim Umschalt 1 gegen 1 ganz oft gibt, nämlich so erster Kontakt am Gegner vorbei, beziehungsweise das Schussfenster freimachen und dann gleich das Tor schießen. Wurde quasi direkt aufs Umschalt 1 gegen 1 bezogen.
Ich finde es aber auch interessant, weil die Rückmeldung mit... Ach, auf der Plattform hatten wir das, glaube ich, mit dem Umschaltfangen. Als er den Plan gesehen hat, hat er gedacht, nicht schon wieder Umschaltfangen. Und hat es dann aber gespielt. Ich weiß nicht, ob er sich sonst immer dagegen gewehrt hat und hat es jetzt mal gemacht mit seiner F-Jugend. Und hat gesagt, das hat halt richtig geballert und das war eine geile Einheit. Wir haben das auch bei über Social Media geteilt, seinen Kommentar. Ich glaube, manchmal ist es so mein Trainer-Gusto. Und wenn ich zum Beispiel das Umschalt 1 gegen 1 einfach nicht mag als Form und ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten bei der Form, weil manchmal wir doch lange Standzeiten produzieren. Also das dürfen einfach nicht so viele Kinder neben dem Tor anstehen. Also mir fehlt ein bisschen die Dynamik in der Form. Und wenn ich das jetzt auch, ich glaube, ich würde auch subjektiv das Gefühl haben, dass das oft vorkommt, weil das für mich so eine Form ist, wo ich mir manchmal nicht sicher bin, ob das das Richtige ist für die Dynamik in der Einheit.
So, und das Gleiche finde ich ist ja bei Chaospassen auch. Da ist es halt eine Form, das ist schon okay, aber ich verstehe schon, warum die D-Jugendlichen jetzt nicht jede Woche aufs neue Chaospassen spielen möchten, sondern lieber aufs Torfransen oder irgendwas anderes Cooles spielen möchten. Naja. Wollte ich nur einmal mitgeben, heißt Videoplattform Plus, wer da Lust drauf hat auf das Thema Trainingsplanung. Ihr seht, da gibt es einen regen Austausch, auch mit Sakko und mir, nicht nur in die eine, sondern auch in die andere Richtung. Aber deshalb,
ja. Mir kommt noch eine Sache. Ich hätte dann schon gerne, aber wenn jetzt der Jan mit seiner Truppe da irgendwie aufsteigt oder so, dass wir auch so ein Meister-T-Shirt zugeschickt bekommen, dann könnten wir das bei uns aufhängen. Und sagen, so, guck mal, da ist die erste Mannschaft, die wir aus der Ferne gemeinsam mit dem Coach vor Ort so trainiert haben, dass sie dann erfolgreich geworden sind. Das wäre doch was.
Ich schicke es dir dann zu in XS, das jo. T-Shirt. Okay, also, Sakko, lass uns losstarten, denn wir hatten letzte Woche eine Techniktrainingsfolge, die unfassbar viel Resonanz hervorgebracht hat, sowohl auf Social Media als auch unter YouTube, aber auch in Zuschriften hier über unsere podcast@advance.football-Adresse. Und die würden wir gerne aufgreifen und dieses Thema einfach nochmal beleuchten, auch von eurer Seite aus sozusagen, was ihr uns gespiegelt habt und an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch mit einem Gedanken anreichern. Möchtest du einmal kurz, Sakko, nochmal in zwei Sätzen Revue passieren lassen, über was wir da letzte Woche gesprochen haben?
Ja, sehr gerne. Und zwar hatten wir eine Zuhörerfrage behandelt. Ich glaube, du hast ihn genannt. Ich glaube, du hast wieder den Vornamen vermieden. Ich bin und betreue eine G-Jugendmannschaft, Jahrgang 2019. Wir haben schon als Fußball-Kindergarten angefangen. Da waren die meisten 4 oder 5 Jahre. Wir sind mit 2 Trainern und 3 Betreuern gut aufgestellt und trainieren 2-mal die Woche. Unser Problem ist ein riesiges Leistungsgefälle. Von den 19 Spielern ist die eine Hälfte gut bis sehr gut und will immer den Ball und gewinnen. Die andere Hälfte ist sehr schwach bis maximal mittel. Und es gibt einige, die trotz 2 Jahre Training große Probleme mit dem Ball haben oder andere Dinge machen als Fußballspielen. Die Starken funktionieren von alleine und wir fordern sie mit dem einen oder anderen F-Jugendturnier. Die Schwachen sehen vermutlich nur beim Training oder Turnier den Fußball. Wenn die Gruppen gemischt sind, zum Beispiel wenn nicht genug Kinder da sind, gibt es nur Frust. Ansonsten sind wir gezwungen, die Gruppen konsequent nach Stärken zu trennen. Ich finde es gut, auch die Schwachen zu unterstützen, denn Bewegung ist wichtig. Wir geben uns große Mühe, was die Eltern auch regelmäßig anerkennen. Leider wird das Training mit den sehr schwachen 3 bis 4 Kindern nicht besser und frustriert, wenn man keine Fortschritte sieht. Und das Training dadurch auch gestört wird. Wie sollte man damit umgehen? Sind wir zu ambitioniert oder sollten gar nichts ändern? Oder gibt es einen Punkt, an dem man nicht mehr jedes Kind mitnehmen kann? So, das sind jetzt, glaube ich, damals letzte Woche in verschiedene Richtungen ausgeartet von unserer Behandlung. Also einmal ging es um bitte nicht Kinder in der G-Jugend wegschicken, weil sie noch nicht so gut Fußball spielen können, weil die sind in einer G-Jugend im Breitensport. Dann ging es um, wie arbeiten wir denn mit großem Leistungsgefälle? Ich bin mir aber tatsächlich nicht mehr 100% sicher, wie daraus so dieser Technik-Aspekt entstanden ist. Nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat die Folge ja Reaktion ausgelöst. An deinem fragenden Gesichtsausdruck habe ich auch so das Gefühl, dass du dir auch nicht mehr so 100% sicher bist. Aber naja, so ist es halt, wenn man viel quatscht und 1000 Themen irgendwie in einer Woche behandelt, dann rutscht das mal durch.
Ich nehme jetzt mal einfach die Rückmeldung Nummer 1 und
spiegel. Da wollten wir ja anfangen, oder?
Genau. Und zwar, hallo Joscha, hallo Sakko. Ich möchte gerne noch einmal einen Punkt aus der letzten Folge zum Techniktraining aufgreifen. Ich trainiere eine F-Jugend U8. Es ging darum, was mit dem Kind passiert, das beim 3 gegen 3 draußen steht. Sakko meinte ganz lapidar, dann spielen sie eben 3 gegen 4. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Es gibt immer wieder Spielformen, bei denen ich eine bestimmte Anzahl an Kindern benötige. Dabei tue ich mich schwer. Einerseits möchte ich alle in Bewegung halten, andererseits möchte ich manchmal bewusst zum Beispiel ein 2 gegen 2 spielen lassen, weil ich denke, dass es für die Kinder einfacher ist, dort ein Passspiel zu üben als im 3 gegen 3. Oder ich spiele absichtlich in Über- bzw. Unterzahl, etwa 2 gegen 3. Natürlich habe ich aber nicht immer genau die passende Anzahl an Kindern. Das bedeutet zwangsläufig, dass manchmal Kinder pausieren müssen. Klar kann ich nebenbei noch ein 1 gegen 1 oder etwas anderes anbieten. Aber dafür brauche ich Trainer oder zusätzliche Tore und so weiter. Wie würdet ihr das im Training lösen? Hui.
Sein Punkt mit, ich meinte ganz lapidar, dann spielen sie eben 3 gegen 4. Also das mit dem lapidar, schwingt er eine Bewertung mit von seiner Seite, dass ich mir das zu einfach gemacht habe, glaube ich, oder? Also, weil ich habe das dann nicht ganz verstanden, jetzt zu seiner eigentlichen Frage. Und dann hat es noch damit was zu tun? Also für ihn geht es darum, er würde manchmal sehr, sehr gerne 3 gegen 3 spielen und hat aber jetzt 7 Kinder da, oder?
Genau, er bezieht aber aufs Beispiel 2 gegen 2, ja.
Also dieses, okay,
was du sagst, naja, dann ändere halt die Spielform, also was er dir quasi vorwirft, naja, dann machst halt die Spielform in einem anderen Zahlenverhältnis oder änderst den Charakter der Spielform. So einfach ist es im Traineralltag nicht, weil man manchmal halt eben irgendwelche Schwerpunkte trainieren möchte. Auch zum Beispiel in der U8, so wie er das tut.
Mhm. Ja. Ich finde, manchmal machen wir uns als Trainer das Leben selber so ein bisschen schwer. Also ich habe die ganzen Herausforderungen, die ich im Breitensport und diesen Altersstufen habe und plan dann so manchmal, als ob ich das nicht mehr habe. Also ich plane so, als ob immer alle Kinder kommen. Ich plane so, als ob die immer jedes Mal mitziehen. Und dann trifft Planung auf Realität und ich stelle fest, ui, das klappt ja jetzt irgendwie nicht mehr. Und das verstehe ich nicht so richtig, warum man das macht. Ich hatte das auch in dem Workshop, den wir jetzt am Wochenende hatten, habe ich den Coaches auch versucht aufzuzeigen, ihr müsst diese Unsicherheit und diese Fragezeichen doch mitplanen. Also wenn ich ein Training plan, vor allem jetzt auch in so einem Workshop, die haben gemeint, es kommt eine D-Jugend als Demo-Gruppe. Angefragt haben wir 12 Kinder. Ich weiß aus der Erfahrung heraus, dass da nicht 12 Kinder aufschlagen und dass die manchmal auch nicht D-Jugend sind. Und mit diesen Fragezeichen plane ich halt dann das Training, das als Demonstrationszweck aufzeigen soll, wie effizient das Training funktioniert, wie man eine hohe Intensität ins Training reinbekommt und so weiter. Und das müssen wir ja machen. Heißt, ich plane mit einer Trainingseinheit, die bis zu 15 Kindern gut funktioniert und auch die mit 9 Kindern gut funktioniert. Heißt, ich plane bei jeder Übung, die ich mir dann so in meiner Trainingsstruktur aufstelle, einfach die Varianten ja mit rein. Dass wenn ich sage, hey, klar, wenn 12 Kinder kommen, dann spiele ich zum Beispiel 2 Sechser-Rondos, jetzt nicht in der F-Jugend, aber in der D-Jugend. Wenn aber jetzt 2 Kinder mehr sind, was mache ich dann? Okay, dann spiele ich 2 Siebener. Wenn es 13 sind, dann kann ich einen Siebener und einen Sechser spielen. Wenn es 11 sind, ja, 5er-Rondo geht nicht, da bräuchte ich was anderes. Und so würde ich das dann planen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute dann überrascht sind, plötzlich beim Training. So, oh, hoppla, wieso sind wir denn gerade heute jetzt nicht genau die Anzahl, die sich angemeldet hat? Das ist ja super selten so.
Ja, ich sag dir, woher das kommt und ich merke das schon auch, also bei den Workshops war bei mir ähnlich, ich habe es ja am nächsten Tag dann gemacht, da war es genau der Fall, da war es eine E-Jugend, 12 wurden versprochen oder 11, es waren dann glaube ich 9 oder 8,5 mehr oder weniger. Heißt, das war auch meine Ansage, ich plane kein Training mehr vor solchen Workshops, egal was die Demo-Einheit oder was mir versprochen wird, sondern ich mache das dann immer parallel mit den Teilnehmern, weil es dann auch ganz witzig ist, weil ich dann Fragen reinstelle. Also A, welche Jugend? B, was schätzt du so in einer halben Stunde, wie viel kommen ungefähr? Und dann haben immer eine Range von, ja, zwischen 13 und 8 ist schon alles möglich. Dann frage ich noch, wollen die alle Fußballtraining machen heute? Dann heißt es meistens, ja, die meisten wollen schon. Und dann frage ich auch noch, können die auch alle Fußballtraining machen mit mir quasi? Das ist ja ein Unterschied, ob du willst oder ob du kannst. Und dann ergibt sich daraus immer eine ganz coole Dynamik und das beschreibt genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, so dieses, man stellt sich auf Eventualitäten ein. Das liegt aber, glaube ich, in der Natur der Sache, dass man natürlich eine gewisse Sicherheit für sich als Trainer haben möchte in der Trainingsplanung und auch in dem, was man vermitteln möchte.
100%. Aber genau das ist der Punkt. Also mit einem starren Plan habe ich ja gar keine Sicherheit. Weil genau das einer
verletzt sich. Ja, doch, auf dem Papier und davor schon.
Finde ich nicht. Also du gehst mit diesem Plan rein, von dem du weißt, dass der 9 von 10 Fällen so nicht umgesetzt werden kann, weil ein Kind ist heute richtig beschissen drauf, ein Kind kommt nicht, ein Kind verletzt sich, ein Kind hat Streit, was auch immer dann halt so vorkommen kann in so einer Trainingseinheit. Jetzt habe ich diesen extrem starren Plan, der perfekt ist und ideal, habe dann die Realität, die halt nicht so perfekt ist. Und das also das hatte ich auch in der Trainingsplanungs-Football, also im Livestream auf der Plus-Plattform, hatte ich das auch angesprochen, dieses Unsicherheiten mit Planen. Also wir haben da von Planungsprioritäten gesprochen, dass für mich ja die oberste Priorität immer ist, ja, wie viele Spielerinnen und Spieler habe ich und wie viele Trainer habe ich. Das ist für mich immer das Allerwichtigste, weil daraus muss ich alles andere ableiten. Wenn ich allein mit 24 Kindern bin, wird mein Training 100% anders aussehen, als wenn ich alleine mit 12 Kindern bin, obwohl vielleicht mein Trainingsschwerpunkt der gleiche ist. Mhm. Und das gilt dann aber zu beachten. Okay, seine konkrete Frage war ja dann aber, wie würdet ihr das im Training lösen? Ich würde das so lösen, dass ich damit plane, was mache ich, wenn? Und dann gibt es da einen Plus- und einen Minusfall. Plus ist halt mehr Spieler und Minus ist weniger Spieler. Und das plane ich einfach mit. Neben die Übung schreibe ich mir das auf meinen Trainingszettel und dann gehe ich raus. So, und dann sieht die Übung halt ein bisschen anders aus. Dann sind die Startpositionen anders und so weiter. Dazu kommt noch, wenn ich in Spielform also in so Unendlichkeitsspielformen plane, dann ist es nochmal ein bisschen schwieriger. Heißt, wenn wir ein 2 gegen 2 haben auf ein Foninho-Feld zum Beispiel und das plane ich für 4 Minuten pro Durchgang, dann habe ich natürlich eine große Herausforderung, dass wenn ich eine ungerade Anzahl habe, dann habe ich jetzt hier jemanden, der da außen warten muss. Deswegen sind wir ja große Freunde und auf der Plattform die ganzen Übungen von uns sind oft so, wie nennt man das denn? Der DFB hat da so Definition, eine, das ist keine reine, doch das ist eine reine Spielform oder spielferne Spielform.
Ja, irgendwie so.
Irgendwas, keine Ahnung. Also, wo du einen Start- und Endpunkt in der Spielform hast. Also, da geht's los, das geht so lang bis und dann gibt's einen Wechsel. Und das wäre natürlich deutlich einfacher, weil du zum Beispiel diese Zweiermannschaft durchrotieren lassen könntest. Also du hast einen Wechsler und jedes Mal, wenn der Ball in einem Tor ist oder im Aus ist, rotieren die so im Uhrzeigersinn sozusagen durch. Und dann hättest du eine trotzdem sehr hohe Aktionsfrequenz für die Kinder und hättest ein 2 gegen 2. Es wäre aber nicht mehr dieses, okay, es sind immer die zwei gleichen auf dem Feld. Was mir persönlich jetzt in der F-Jugend aber völlig Wumpe wäre, zumal, wenn ich hohe Intensitäten haben will, es vielleicht durchaus Sinn macht, wenn ein Kind mal kurz 15 Sekunden draußen stehen kann, durchatmen und dann wieder Vollgas rein. Ansonsten passiert das, was Kinder automatisch machen, wenn sie nicht mehr können. Da hören sie auf, sich zu bewegen, fangen dann vielleicht an, Quatsch zu machen oder hinten reinzutreten und dann macht es halt nicht mehr so richtig Sinn. Also deswegen könnte ich durchaus bewusste Pausen auch setzen, um auf der anderen Seite die Intensität hochzuhalten. Vor allem jetzt bei einer F-Jugend, die sich halt nicht dauerhaft konzentrieren kann.
Sehr gut. Wir nehmen mal Feedback Nummer 2 mit rein. Hey, hab gerade euren neuen Podcast gehört. Es ging um das Thema heterogene Gruppen. Dabei kam mal wieder die Aussage, Training hat gar keinen so großen Einfluss auf die Entwicklung, wie immer alle denken, in Klammer stark vereinfacht. Ich erinnere mich aber auch daran, dass sie zu Trainern, die ihr Training wegen eines bestimmten Kindes komplett ändern wollten, meintet, bloß nicht, für die meisten deiner Mannschaft war es doch genau richtig. Jetzt meine Bitte und Frage, ja was denn nun? Haben wir als Trainer nun einen Einfluss oder nicht? Wie relativiert man die Aussage so, dass Trainer motiviert sind, überhaupt zu trainieren und nicht nur betreutes Kicken anzubieten? Vielleicht dazu eine kleine Einordnung meinerseits. Ich denke, in der G- und F-Jugend ist betreutes Kicken und Spaß absolut im Vordergrund. Ab E und D darf dann auch etwas mehr der Fokus dem Entwicklungsniveau angepasst natürlich auf Taktik und Technik in dezidierter Form liegen.
Er hat noch was.
Das lassen wir mal weg.
Was?
Okay, dazu noch, ich habe noch was. Ich bin vielleicht bald Jugendleiter bei uns im Verein und hoffe da ganz viele eurer Ideen und Produkte etablieren zu können. Danke dafür. Vor allem möchte ich etablieren, dass bis zur E-Jugend jedes, Ausrufezeichen, Kind die gleiche, Ausrufezeichen, Spielzeit bekommt und nicht nach Leistung aufgestellt wird. Wie seht ihr das? Bin ich dazu radikal oder gehe ich da einen guten Weg? Den zweiten Teil lassen wir weg, es geht uns nur um den ersten Teil. Sakko.
Also machen wir das? Produkte und Ideen zu benutzen, ist erstmal ein guter Weg. Jetzt zu der Aussage, auf der einen Seite, Training hat keinen großen Einfluss und auf der anderen Seite, das habe ich aber auch erst beim dritten Mal lesen verstanden, glaube ich, was gemeint war. Es ist doch nicht so schlimm, wenn man sein ganzes Training für ein Kind ändert, weil Training eh nicht so eine große Auswirkung hat. Liest du das auch so?
Ja.
Okay. Ich habe dieses Beispiel, das passt doch wie die Faust aufs Auge, als ob es vorbereitet war. Ich habe in der Technikfortbildung, so gelingt ein Techniktraining für die Plus-Video-Plattform, das Beispiel aufgemacht von zwei unterschiedlichen Spielern. Die hießen Niklas und Moritz aus der E1 2015er Jahrgänge. Niklas hat von der U6 bis zur U11 Fußball gespielt und hat in dieser Zeitspanne seines Lebens pro Woche 180 Minuten intensive Bewegungszeit. Das sind pro Tag nicht ganz 30 Minuten. Das ist tatsächlich nur leicht unter dem Durchschnitt der Bewegungsstudien.
die vom KIT veröffentlicht werden. Und Moritz auf der anderen Seite hat jede Woche 420 Minuten intensive Bewegungszeit. Das sind 60 Minuten am Tag. Das ist quasi die Empfehlung der WHO für Kinder, 60 Minuten intensives Bewegen pro Tag zu haben. So, das ist jetzt einfach nur die reine Bewegungszeit, ohne dass wir mit Training planen. Und dann Niklas kommt halt nur 1,5 Mal ins Training pro Woche und Moritz kommt 2 Mal im Schnitt ins Training pro Woche. So, jetzt in dem Vergleich hat von der U6 bis zur U11 Niklas 56.000 intensive Bewegungsminuten gesammelt. In der gleichen Zeit hat Moritz 131.000 intensive Bewegungsminuten gesammelt. Das ist fast das anderthalbfache wie das von Niklas. So, und jetzt haben wir diese Riesenzahl und packen die neben 2 Mal Netto-Trainingszeit von 35 Minuten pro Woche, also 70 Minuten Netto-Training pro Woche. Und das ist natürlich in der Gesamtbewegungszeit, die so ein Kind hat, macht das vielleicht 20% aus. Ja, und von der Netto-Trainingszeit müsste man auch noch gucken, wie intensiv bewegen die sich denn eigentlich in diesen 70 Minuten Netto-Trainingszeit dann wirklich. Heißt, um das einfach in Relation zu setzen, wenn es um die sportliche Entwicklung und motorische Entwicklung von Kindern geht, wie viel Bewegungszeit sie außerhalb des Trainings bekommen und wie viel Bewegungszeit sie im Training bekommen. Und das ist mit dieser Aussage gemeint, dass man sich den Druck nimmt als Trainer. Also in diesem Beispiel ist der Niklas nicht schlechter, weil du ihn schlechter trainiert hast. Also falls er das ist. Ich habe das so aufgemacht, weil also der Gedanke war, Niklas ist technisch schlechter ausgebildet und hat gegen Moritz keine Chance. Du hast die genau gleich trainiert und über die gleiche Zeitspanne bei dir im Training gehabt, weil die der gleiche Jahrgang sind und du hast sie einfach mit der Zeit trainiert. Und der eine ist jetzt an einer ganz anderen Position als der andere. Und das hat eben nur bedingt etwas mit deinem Training zu tun. Der eine kommt auch nicht so oft, der andere ist jedes Mal da. Und der eine bewegt sich halt einfach das anderthalbfache in seiner Freizeit wie der andere mit seinen älteren Geschwistern, was auch immer, geht auf den Bolzplatz und so weiter. Diese Diskrepanz, die wirst du auch mit der besten Trainingsplanung und dem größten Trainerteam nicht mehr gebacken bekommen. Selbst wenn du Niklas einen Personal Trainer bei jeder Trainingseinheit zur Seite stellst, der sich nur um ihn kümmert und nur ihn coacht, wird diese Lücke nicht gefüllt werden. Und das ist mit der Aussage gemeint, dass unser Training dann für die Gesamtentwicklung der Kids nicht so eine starke Auswirkung hat, wie viele meinen, sondern dass es bei Niklas das Ziel wäre, ja eigentlich seine Bewegungsminuten zu erhöhen auf dem Maß, das für seine Gesundheit auch gut ist, dass man ihm zeigt, dass es Spaß macht, zu kicken, dass man ihm die Möglichkeit gibt, frei zu bolzen und dadurch seine Bewegungsminuten erhöht und er wird automatisch zu einem besseren Fußballer werden. Und das zu diesem Effekt oder zu diesem Ergebnis sollte eigentlich eine gute Betreuung von Kindern dann auch führen.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Feedback Nummer 3. Schön, dass ihr so kontrovers diskutiert. Aber ihr macht da teilweise die Rechnung ohne die Eltern und ohne die Kinder, welche oft wegen ihren Freunden in der entsprechenden Altersklasse trainieren möchten. Sehe heute einiges anders als ihr. Auch was das Thema 3 gegen 3 mit einem zusätzlichen Kind angeht, welches als neutraler Spieler oder Wandspieler agieren könnte. Jedoch gibt es auch Gruppen, da sind es nicht nur 6 oder 7 Kinder, aber 27 und man hat nur 2 Coaches und oder keine Eltern am Spielfeld dran, die helfen könnten. Bessere Spieler in die nächste Gruppe oder zum nächsten Verein zu schicken, ist auch nicht die Lösung. Manchmal ist der aktuell vorhandene Trainer trotz der widrigen Umstände der Beste für die ganzheitliche Entwicklung. Trotzdem danke für euren Content.
Ja.
Also, eine Sache, was auch Thema war am Workshop am Wochenende bei mir. Es gibt irgendwann einen Betreuungsschlüssel in deinem Training, wenn der eine bestimmte Zahl übersteigt. Dann kannst du Pep Guardiola sein oder kannst sonst irgendein Zambano sein, Jürgen Klopp, wer auch immer. Völlig egal, du kannst der beste Kinderfußballtrainer der Welt sein. Wenn du einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 18 in der F-Jugend hast, dann wirst du kein adäquates vollumfänglich sinnvolles Fußballtraining alleine auf den Platz bringen können. Punkt, fertig, aus. Und über diese Szenarien dürfen wir oder sollten wir uns dann auch nicht unterhalten, im Sinne von, was müsste ich da inhaltlich machen und wie exkludiere und inkludiere ich da einzelne Kinder, sondern da ist die einzige Sache, über die wir uns unterhalten, wie schaffe ich es, drei Spielfelder aufzubauen und die einfach die ganze Zeit kicken zu lassen, wenn ich alleine mit denen auf dem Platz bin. Wenn ich dann zu zweit bin und der Schlüssel sich quasi dann halbiert, also ich bin bei 9 pro Trainer, dann kann ich mich langsam drüber unterhalten, okay, wie plane ich das Training, wie steuere ich das, was mache ich vielleicht mit der einen Gruppe, was mache ich mit der anderen Gruppe. Aber wenn der Betreuungsschlüssel so ist, wie jetzt gerade in dem überspitzten Beispiel genannt, dann hat diese Frage, über die wir jetzt gerade hier sprechen, da nichts zu suchen. Das ist meine eine Sache zu dem, was er geschrieben hat.
Das ist ganz interessant, weil ich war ja freitags bei dem Verein, du samstags. Das war bei mir freitags auch schon Thema, weil einer der Coaches dann nach meiner theoretischen Einführung zu Trainingsmodellen und Trainingsphilosophie dann auch meinte, bei ihm in der Mannschaft ist folgendes die Situation, eben großes Leistungsgefälle und ein Kind ist dabei, das spielt dann nicht so lang und das kann sich nicht so richtig konzentrieren auch und es ist auch eigentlich gar nicht motiviert mitzumachen, bla bla bla. Was mache ich jetzt damit? Sag ich, ja klar, wir können jetzt so Fälle konstruieren, die wir dann so aufbauschen und somit Probleme befüllen, dass wir dann nur noch sagen können, genau das, was du sagst, ich nenne es dann immer Schadensbegrenzung. Also das, was du jetzt machen kannst, ist gucken, dass dieses Kind dann trotzdem halt irgendwie mittrainiert. Und das ist das, was du machen kannst. Und jetzt gibt's aber strukturell eher Lösungen, die man angehen könnte. Also auch das, wir sind, 27 Kinder und man hat nur 2 Coaches und keine Eltern. Nee, gibt's nicht den Fall. Schlicht und ergreifend. Bei mir im Verein gibt es das nicht, dass in der Bambini ein Schlüssel von 1:13 entsteht. Das ist mit einer Fürsorge den Kindern gegenüber kann man das nicht mehr begründen, so zu trainieren. Und dann gibt es zu Saisonbeginn einen Elternabend, der wird eingeteilt, welche Eltern an welchem Training da zu sein haben, damit dann noch ein Erwachsener vor Ort ist. Dafür, dass ein Kind heult und der Klettverschluss aufgeht, was auch immer. Dass wir das eben, dass wir jetzt gar nicht so weit kommen lassen, dass wir dann so eine Situation haben, wo wir sagen, ja gut, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn gar nichts mehr funktioniert? Das heißt, dann packt das Problem bei der Wurzel und fang nicht an den Symptomen rumzudoktern, dass hier die Kinder auf der Nase rumtanzen, weil das ist ja nicht das Problem.
Ja, das 27-Kinder-Beispiel finde ich auch, habe ich, glaube ich, in meiner Ausführung auch schon abgefäschbar sozusagen. Es geht ja aber tatsächlich, und da hat er einen validen Punkt, es geht ja schon um die Situation, wenn ich halt mal, was beschreibt er, wenn ich 3 gegen 3, das sind es nicht nur 6 oder 7, was ist, wenn ich jetzt irgendwie 9, 10 oder 11 habe, Kinder? So, also die Situation gibt es ja schon auch. Und dann bin ich vielleicht mal alleine. Und das ist ja auch durchaus machbar, ein Training mit 11, 12 Kindern alleine zu managen. Dann muss ich mich aber wieder fragen, okay, ist die Form des 3 gegen 3, die ich gerne anbieten möchte, nämlich 3 gegen 3 auf dem Foninho-Feld mit 4 Toren und ich stehe an der Seite und fange hier an, Taktik-Coaching zu machen und alles ist selig, das gibt's dann halt nicht. Dann muss ich mir halt eine andere Form überlegen. Ja, also dann spiele ich halt vielleicht einen Foninho-Rundlauf. Gibt's bei uns auf der Plattform mega coole Varianten im 3 gegen 3, im 2 gegen 2, wo ich immer wieder diesen Wechsel drin habe von Angriff auf Abwehr. Dann muss ich halt meine Erwartungshaltung an das Training ändern. Und dann kann ich halt nicht erwarten, dass ich im 3 gegen 3, wahrscheinlich ist er F- oder E-Jugendtrainer, dass ich da dann eben in diesen Formen spielen kann und überhaupt auch spielen muss.
Ich habe mir da vor 2 oder 3 Wochen den Satz aufgeschrieben, der war in einem anderen Kontext, finde ich aber passt hervorragend, wenn man das auf Trainer abwandelt, und zwar folgender Satz. Das größte Problem, das Trainer haben, ist, dass sie denken, dass sie keine Probleme haben sollten. Das fand ich, trifft so oft dann viele Diskussionen, die man mit Coaches dann hat, weil ganz viel Frust und Unzufriedenheit kommt aus dem Gedanken, das sollte eigentlich nicht sein. Also eigentlich sollte mein 3 gegen 3 perfekt funktionieren. Eigentlich sollten die Kinder alle richtig mitmachen. Eigentlich sollten. Ich habe dieses Bild davon, wie das idealerweise funktioniert und nehme dann alles als Problem wahr und diese Probleme dürfte ich nicht haben. Wenn ich ein guter Trainer wäre, hätte ich die Probleme nicht. Und das ist ein selbst auferlegter Druck, den wir auch hier im Podcast mittlerweile wirklich so oft ansprechen, dass wir sagen, es ist doch unnötig, mit dieser völlig überzogenen Erwartungshaltung an ein Training zu gehen. Das besteht aus zu vielen Kindern, heterogenen Leistungsniveaus und Eltern, die nicht mithelfen. Das ist doch gar nicht genau das, was du beschreibst. Das ist doch gar nicht der Anspruch. Das kann doch gar nicht das Ziel sein, da jetzt hervorragende fußballerische Entwicklung anzubieten. Und da finde ich, machen Vereine auch einen schlechten Job bei der Formulierung der Ziele ihrer Nachwuchsarbeit. Weil die sagen immer, Spieler für die eigene erste Mannschaft ausbilden. So, damit wir mit den Spielern aus der Jugend dann in der ersten Mannschaft hier bestmöglich performen. Erstmal wäre es geil, wenn die überhaupt noch im Verein tätig sind, in welcher Rolle auch immer. So, und vielleicht sollte ja gar nicht das Ziel sein, dass die in die eigene erste Mannschaft kommen, sondern das wäre das Ziel, dass die auch als 20-Jährige hier in diesem Verein organisiert noch Fußball spielen. Und wenn es eine Freizeitmannschaft ist, die in der Freizeitliga kickt, dann ist es doch genauso viel wert wie der neue Linksverteidiger für die erste Mannschaft, die halt in der Bezirksliga spielt. Und da ist so ein bisschen das Thema dann, dass die Erwartungshaltung ist an die Nachwuchsabteilung, ihr müsst Spieler auf das Niveau bringen, damit sie bei uns im Herren- oder Frauenbereich dann entsprechend performen können. Und das trifft auf Lebensrealität, Nachwuchs mit den ganzen Problemen und dem sehr kleinen Budget und auf gar keinem Budget. Und wie soll ich denn diese Welten zusammenbringen? Und der Druck landet selbst im Breitensport ja auf irgendeine Weise dann auch bei dem Coach. Und je höher die Liga der ersten Mannschaft, desto schlimmer ist es manchmal, wenn man da diesem Idealbild hinterherläuft, dass sie es ja packen müssen, irgendwie da oben irgendwann anzukommen. Und dafür müssen sie jetzt in der F-Jugend eben dieses und jenes können. Und wenn sie das in der F-Jugend noch nicht können, dann haben sie sowieso den Zug verpasst und den Anschluss und dann wird aus denen nie ein guter Fußballer. Hey, darum, also vielleicht geht es darum auch gar nicht. Für die meisten Kinder. Nicht, dass jetzt die nächsten Rückmeldungen kommen. Da sind natürlich 2, 3, 4 Jungs dabei, die richtig Bock haben. Ja klar. Ja. Aber über die redet auch niemand. Also das hatten wir letzte Folge auch schon. Also man redet dann immer nur über die Abgehängten. So im Sinne von, wo kann ich die als nächstes abschieben, dass sie mich nicht mehr nerven. Also die Motivierten, die haben Bock und mit denen ist es natürlich einfach, da ein ambitioniertes Training durchzuziehen. Und jetzt sind Kinder dabei und das sind die Normalen, die ja. haben manchmal Bock, manchmal haben sie keinen Bock, manchmal strengen sie sich richtig an, manchmal haben sie keine Lust, sich anzustrengen. Das sind ja die normalen Kinder, das ist ja der Durchschnitt und dein Training sollte diesen Kindern entsprechen. Weil die Top-Kids, die passen ja in jedes Training rein.
Ja.
Okay. Ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen müde.
Kann ich mir gar nicht erklären. Okay. okay, aber um dieses Thema quasi nochmal abschließend, jetzt auch mit diesen Rückmeldungen quasi rund zu machen. Wenn es darum geht, du hast unterschiedliche Leistungsniveaus, du hast teilweise ungerade Spielzahlen. Was würdest du einem Trainer mitgeben, wenn er sich jetzt quasi aus diesen beiden Folgen eine Message mit rausnehmen sollte? Was sollte er bei dem Gedanken und bei diesem ewigen Rumgemaule, mein Training ist nicht planbar und nichts funktioniert, was sollte er sich zu Herzen nehmen?
Hab Spaß. Also erlaube dir, als Trainer Spaß zu haben in dem, was im Training passiert. Das, ich glaube, ganz viel Konflikt, selbst, also nicht nur im Außen, sondern auch in mir drin als Trainer, kommt eben aus Erwartungshaltung.
Ja.
Aus Zielen, aus Vorstellungen. Und dann gehe ich ins Training mit dieser Grundanspannung im Sinne von, ich will denen heute diese Sachen beibringen, ich will diese 5 Übungen trainieren. Und wenn das nicht klappt, dann bin ich halt auch genervt und frustriert. Und wenn dann ein Spieler zu viel ist und ich das jetzt ihn draußen stehen lassen muss, nervt mich das auch, weil am besten wäre es ohne den. Und wenn der Schwache dabei ist, der jetzt noch nicht so lange trainiert, wenn der da ist, dann stört er sowieso komplett mein Training. Und da, also wenn ich mit der Einstellung reingehen würde, so, ich gucke einfach, dass das Training auch mir Bock macht, dass es mir Laune macht. Ich glaube, ich hätte eine andere Perspektive auf diese Themen. Die Themen wären die gleichen, also das wird sich null verändern, aber ich hätte eine ganz andere Perspektive drauf. Ganz passendes Beispiel fällt mir da noch ein, Josch, ich weiß, du wolltest es kurz halten, aber mich hat am Wochenende auch bei dem Verein ein Trainer gefragt, er hat einen Spieler, er macht eine C-Jugend, er hat einen Spieler, der kommt so im Schnitt alle 14 Tage und macht dann so lala mit, was er mit dem machen soll. Mein erster Gedanke und meine Antwort war, ich glaube, du solltest dich alle 14 Tage freuen, dass er da ist und ihm genau dieses Gefühl vermitteln. So, ich, geil, dass du es heute hergeschafft hast. Das ist richtig cool. Ich freue mich, dass du da bist. Let's go im Training. Was willst du denn sonst machen? Willst du jetzt den 14-Jährigen wegschicken? Also das, davon hast du ja auch nichts. Ist doch schön, irgendwie da zu versuchen, das auf einer menschlichen Beziehungsebene dann so aufzubauen, dass das dass es Spaß macht.
Ja.
Und wenn er nicht da ist, ist er nicht da und du hast trotzdem Spaß am Training.
Ja, kann ich absolut unterschreiben. Ja, gehe ich absolut mit und ich habe auch in den Trainerstarter-Sets, in den Fortbildungen, ist das eine der Kernaussagen. Also das Trainer-Starter-Set ist ja quasi die Hilfestellung für Trainer, die wirklich noch nie F-Jugendtrainer waren, noch nie E-Jugendtrainer haben, vielleicht auch keinen Fußball-Background haben. Und da ist auch eine Kernaussage mit, glaube mir, in 98% der Fälle sind die Leute einfach dankbar, dass du da bist, dass du dieses Ehrenamt übernimmst und dass du dich zweimal die Woche, einmal die Woche, dreimal die Woche, wie oft auch immer, bei jedem Wetter auf den Platz stellst und die Kinder betreust. Und da stehen nur seltenst, stehen da welche an der Seite und denken sich, was für ein Vollassi, warum wird hier jetzt nicht auf Bundesliga-Niveau trainiert, sondern der allergrößte Teil der Eltern und Außenstehende denkt sich, cool und danke, dass du das machst. Jetzt leben wir natürlich in einer Kultur, in einer Gesellschaft, wo man das nicht sagt, sondern man sagt immer erst was, wenn was einem missfällt sozusagen. Aber wenn du quasi proaktiv auf die Leute zugehen würdest und fragen würdest, hey, bist du dankbar, dass ich das hier mache? Dann sagen 99,9% ja. So, und das schlägt ja in die gleiche Kerbe, die du jetzt auch gesagt hast. Deshalb nutzt es quasi dieses Wissen oder diese Sicherheit, dass die Leute dankbar sind, dass du das machst. Hab da Spaß dran und versuch das dann auch so ein bisschen für dich als Rahmen zu nehmen, wie du dein Training gestaltest und was auch die Erwartungshaltung an dein Training ist. Gibt ja auch den schönen Satz, den wir immer wieder verwenden, make your players love the game. Und das könnte man jetzt ja ummünzen aufs Training. Für dich als Trainer, make yourself love the training oder irgendwie so, wenn das richtiges Englisch ist in der Übersetzung, aber so in die Richtung quasi.
Ja, und also mir kommt auch, wenn man auf dem Platz zum Beispiel, du gehst aufs Trainingsgelände und dann werden so Trennwände hochgefahren um dein Training herum, dass niemand reingucken kann und du auch niemanden mehr siehst. Und es gibt keine Wettkämpfe, es gibt keine Vergleiche mit anderen Teams. Ich glaube, dann würden die Trainer, glaube ich, an vielen Stellen ganz anders arbeiten. Also viel kommt ja auch aus diesem Frust heraus. Wir haben am Wochenende gegen die F-Jugend von dem Nachbarverein gespielt und die haben uns komplett auseinandergenommen. Hast du gesehen, wie die schon zusammenspielen können? Und daraus entsteht das Gefühl, wieso können meine Kinder nicht so gut zusammenspielen? Und dann kommt daraus die Trainingsplanung und der Trainingsinhalt, dass du damit irgendwas anfängst, was du nie gemacht hättest, wenn es diesen Vergleich nicht gegeben hätte. Und dann fällt mir jedes Mal dieses Beispiel wieder ein, dass wir uns halt die Biografien der Kinder angucken müssen und auch die Zusammenstellung der Mannschaft. Weil in Dorfverein A haben sich halt die 5 besten Freunde, die seit dem Kindergarten zusammen sind und jeden Tag kicken, zusammengefunden und die tragen diese ganze Mannschaft und schießen alles kaputt. Und du hast halt eine Mannschaft, die das nicht hat, die einfach nur aus den ganz normalen Kindern besteht, die sich da zusammengefunden haben, dann ist das nicht deine schlechte Trainingsarbeit oder die gute Trainingsarbeit des anderen, sondern reiner Zufall. Also das, der Vergleich, finde ich, ist oft das Gift und die Ursache für ganz viele fehlgeleitete Diskussionen. Ich meine, Eltern haben das ja genauso. Also Eltern sind dann auf dem Hallenturnier und sehen die anderen Mannschaften. Also das Schlimmste, was es geben kann, dass die dann das Gefühl haben, die anderen sind besser. Ja. Ja, warum ist das bei uns nicht so? Was macht unser Trainer eigentlich? Und guck mal, wie die, und das ist immer dieses, wie die zusammenspielen. Das ist ein Trainer,
oder die schießen mehr Tore oder die sind giftiger im Zweikampf. Also das,
Sowieso. Alle anderen Mannschaften sind giftiger im Zweikampf als wir selber. Jeder Trainer sagt das immer. Und das, dieses Vergleichen einfach wegzulassen, zu sagen, der einzige Vergleich, der legitim ist, ist meine Mannschaft mit meiner Mannschaft vor 4 Wochen. Das ist ein Vergleich, den ich anstellen kann, nämlich zu sagen, okay, haben wir uns in den letzten 4 Wochen in irgendeinem Bereich weiterentwickelt? Und das kann auch sein, da ist ein Kind, das vorher nie gelacht hat im Training, es lacht jetzt 2-mal. Das ist schon einer der größten Ausbildungserfolge, die du ja feiern kannst, weil diese kleinen Schritte sind ja die, die dich exakt in die richtige Richtung bewegen. Dass du für die Kids ein Trainer bist, auf den sie gern zurückblicken. Und es werden nun mal die Kinder nicht Bundesliga-Profis wegen deines Trainings. Das ist ja selbst im Leistungszentrum so. Bei den Ausschussquoten muss man ja auch sagen, die machen die nicht zu Bundesliga-Spielern, sondern es gibt andere Faktoren, die da scheinbar durchaus eine große Rolle spielen, die wir immer noch nicht identifiziert haben. Weil sonst würden Bundesligisten am Fließband die nächsten Profispieler raushauen. Und das tun nicht mal die, die das in Vollzeit machen.
Wahre Worte. Sakko, nächste Woche werden wir wieder ein bisschen fußballspezifischer, nicht fußballspezifischer, aber zumindest ein bisschen konkreter mit einem neuen Thema. Keine Feedback-Folge sozusagen. Mir bleibt noch zu sagen, beziehungsweise der Hinweis auf eine Sache. Und zwar, wir haben ja unsere Videoplattform auch als App. Kann man sich herunterladen. Und da wird es im März einige Specials geben, die sehr, sehr cool sein werden. Es wird jede Woche aufs Neue eine Fortbildung geben im März, die stark reduziert ist, die man sich holen kann in der App. Und es gibt coole Angebote, wie zum Beispiel Bundles im Shop zu stark vergünstigten Preisen. Das gibt's immer nur per App. Also wer die Videoplattform nutzt, aber die App noch nicht hat, gerne runterladen und drauf warten. Wir verschicken das auch immer per Push-Nachricht, was es da so Neues gibt. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr weiter zu sagen, außer danke für deine Teilnahme, Sakko, und bis nächste Woche.
Bis dann, Josh.